Fußball war für mich immer Zugehörigkeit.
Wenn ein Arzt irgendwas sagt, sie haben ja irgendwie so 1000 kleine Schnitte, würde ich sagen, gucken Sie den ganz hinten rechts, der ist von Musiala in der 89.
Was der Fußball mit Menschen macht, ist ja unglaublich. Und deswegen bin ich auch so sauer auf Infantino und die FIFA.
Willkommen im Manfred-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Manfred Josef El-Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Manfred-Podcasts. Ihr kennt das alle, jeder hat mal so eine Sternstunde und heute ist meine Sternstunde. Ich darf mich mit einem Mann unterhalten, den ich seit 20, 25 Jahren finde, ich kenne ihn und heute lerne ich ihn zum ersten Mal kennen. Er ist für mich die Stimme im Radio des deutschen Fußballs. Ich hocke zum Leidwesen meiner Frau fast jeden Samstag um 15, 30 spätestens, meistens fange ich schon gegen 15 an und verfolge ihn und höre ihm zu. Ich freue mich unglaublich auf Sven Pistor. Hallo Sven.
Ja, danke. Mensch, was für eine Ehre, dass du das so sagst zu Beginn.
Ja. Das ist tatsächlich so und ich freue mich, dass ich meine Aufregung in den Griff gekriegt habe durch, wie kriege ich meine Aufregung in den Griff? Durch Atemtechniken. Du bist für mich wie so eine Art Idol, weil wow. Du für mich auch, wir werden ja heute viel über Fußball reden, ich habe ja den Eindruck, die Fußballwelt, wie so andere Welten auch gerade, ist in einem bestimmten Kampf oder es gibt so die Traditionalisten, es gibt die Konservativen und da gibt es die, für mich, die neuen Vereine mit neuem Geld, die die alten Vereine aus dem Wettbewerb drängen. Und wenn ich dir zuhöre, habe ich häufig den Eindruck, das ist jemand, der ganz viel beheimatet ist in der Welt des Fußballs mit den ganzen Werten. Also wenn ich dir zuhöre, höre ich noch den Straßenkicker Sven Pistor, der ich weiß, du so nicht ganz warst, aber wir kommen nachher nochmal auf deine und meine kurze fußballerische Karriere. Ich glaube, deine wäre etwas länger als meine zu sprechen. Aber ich erlebe dich als ein, du hast den Fußball im Herzen. Das ist, glaube ich, ein guter Begriff. Passt es?
Ja. Also Fußball ist Leidenschaft. Ich kann das alles gar nicht so aufdröseln. Nicht? Fußball ist so vieles. Also es fängt ja da an, dass ich mein Leben fast in 4 Jahreszyklen einteile. Also 82, 86, also entlang von Weltmeisterschaften orientiere ich mich zeitlich wirklich in der Rückschau auf mein Leben. Und von da aus springe ich dann immer in die einzelnen Jahre, wo es dann vielleicht in private Bereiche geht. Ja, Fußball ist wirklich so ein Riesenthema. Also und wenn du mich so wahrnimmst als einer, der vielleicht noch so die Straße in sich trägt, dann liegt das vielleicht auch daran, dass ich auch aus den Dingen, die mich auch stören oder die verhandelt werden, gerade in meinen Sendungen kein Geheimnis mache.
Absolut.
Und ich glaube, viele sind schlau genug, das zu dekodieren. Man kann natürlich nicht komplett seine Rolle verlassen, aber es ist so ein komplexes Feld. Allein die Teilnehmer in der Bundesliga. Die Player, die wir da haben, sind ja völlig unterschiedliche, die ich auch unterschiedlich anpacke. Und vielleicht ist das auch, ja, also mein, ich glaube nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber ich glaube, es gibt nicht so viele Sendungen im deutschen Fußball, die diese Unterscheidung oder diese Andeutung zulassen. Und mir wurde noch nie gesagt, das kannst du so nicht machen, weil ich hoffe, dass meine Sendung ehrlich klingt. Also ehrlich und man kann sich ja auch an mir reiben und sagen, das ist doch Quatsch, RB Leipzig ist geil, das Ding und das haben die so aufgezogen, ist völlig legal. Die haben Vereinsmitglieder, auch wenn das jetzt alles nur Leute sind, ein paar Auserwählte, die völlig loyal sind dem RB-Konzern gegenüber. Aber wir finden das in Ordnung. Dann ist das ja erstmal eine Position. Aber ich glaube, je weiter man in diesem Bereich vorstößt und auch als Person wahrgenommen wird, im Sportjournalismus ist eine gewisse Haltung auch legitim. Ich würde mir die an anderer Stelle auch manchmal wünschen, vermisse sie manchmal. Umso mehr finde ich es wichtig, diese für mich in den Jahren, die mir bleiben, irgendwie noch zu wahren. Vielleicht, ehrlich gesagt, freut mich das, was du gesagt hast, weil das hoffe ich auch, dass man mich so hört.
Ist so. Und ein bisschen soll dieser Podcast ja auch eine kleine Reise werden. Und wir sind ja fußballerisch auch wenn ich der viel Ältere bin, wie ich festgestellt habe, Baujahr 67.
Du, wir kommen ja übrigens aus dem gleichen Stadtteil, das ist ja völlig crazy.
Krass, oder?
Aus Rodenkirchen.
Ja, Köln-Rodenkirchen.
Also ich bin da nicht geboren, du auch nicht, aber nee. Wir haben da einige Jahre verbracht.
Ja, ich bin in Lindenthal geboren, so ich wie auch. Du, wie, ne, im Universitätskrankenhaus.
Nee, ich war ja Teil.
Marienhospital hieß das damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch. Und dann sind wir mit 6 bin ich nach Rodenkirchen gezogen und da war ich tatsächlich 5. Straßenkicker und Grüß an der Stelle Ralf Würges. Ist mein Straßenkicker-Freund, mit dem ich immer noch befreundet bin. Seit 6. Ich bin sowieso ein sehr treuer Mensch. Mhm. Und Ralf und ich sind jetzt im... Ralf, wir müssen feiern. Wir haben 50 Jahre Freundschaft demnächst, Ralf. Muss ich dir mal erzählen.
Wir werden ewig jung.
Wie ging denn dein Weg, wenn Straßenkicker, Fußball ist klar, da ist eine Leidenschaft bei dir. Wie ging denn dein Weg? Ich gerne mal fußballerisch. Ich weiß ja, dass du dann später ein bisschen nach Weiß gewechselt, so ein bisschen... Verräter.
Wie Weiß, ja, Weiß. Muss man erklären. Der wird ja weltweit gehört hier, dieser Podcast. Weiß ist sozusagen der Kartoffelacker von Rodenkirchen, wenn man so will, im Weißer Rheinbogen.
Jetzt bin ich wieder ruhig, jetzt bin ich wieder befriedigt.
Dann gab es auch noch den VfL Sürth, das war also unten so ein Dreieck und der TSV 06 Rodenkirchen, den es in der Form gar nicht mehr gibt, glaube ich. Das war eigentlich mein Ursprungsverein. Übrigens der Heimatverein von Kalli Thielen, der mit dem ersten FC Köln ja alles gewonnen hat. Ich habe den mal getroffen und wir haben dann gesagt, ja, wir sind ja beide vom TSV 06. Er ging dann zum ersten FC Köln. Mein Megatransfer im Kölner Süden war dann zum TSV Weiß. Mangels Talent. Die haben bis heute noch einen Platz. Sowas gibt es ja gar nicht mehr. Wo du in der Mitte Erde hast, Asche, Erde, irgendwas. Und auf den Flügeln, weil da nicht so viel los ist, da ist so ein bisschen Wiese. Na, und auf dem Platz habe ich dann gespielt beim TSV Weiß. Ich meine, die haben den immer noch. Die haben keinen Kunstrasenplatz. Und da spielte ich dann, und was soll ich sagen?
Rolle, ich habe das in der Vorbereitung nicht gefunden. Was warst du denn für ein Kicker?
Alles.
Warst du?
Nein, alles. Ich war alles. Ich war Torhüter, ich war Mittelstürmer, ich war die Verzweiflung des Trainers. ich habe eines Ziel. Ich weiß
nicht, oder die Allzweckwaffe. Kommst, wenn ich baue dir die Brücke, du warst die Allzweckwaffe.
Nein, ich weiß noch, ohne Scheiß, ich weiß es ganz genau. Wir spielten in Wesseling. Übrigens, Ulrike Mayfahrt kam aus Wesseling. Wir erinnern uns, Ulrike Nasse Mayfahrt, zweifache Olympiasiegerin im Hochsprung. Da gibt es eine Sportanlage und da spielte Wesseling. Das war schon, the place to be als Fußballer.
Auswärtsspiel im Ausland.
In Wesseling, Wesseling. Und dann Rasenplatz. Und ich hatte im Spiel davor mal 2 Tore gemacht als Mittelstürmer. Ne? Und da standen auch die ganzen Mädels von meiner Klasse hinterm Tor. Das war also
wichtig,
der große.
Wichtig.
Ja, und ich dachte, jetzt geht das so weiter im Leben. Aber dann spielen wir in Weiß, ich weiß es noch ganz genau. Da habe ich den Ball und dann sagt der Torwart, ich habe was ins Auge bekommen, der gegnerische. Und statt dann diese Situation zu nutzen und dann eben da einfach reinzuschießen, habe ich gesagt, ich kann das nicht. Und der Trainer ist völlig verzweifelt. Ja, und er war wirklich sauer auf mich auch. Ich habe das Tor dann nicht gemacht, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, die Schwäche von dem Menschen da zu nutzen. Und auf der Heimfahrt saß ich beim Trainer im Auto und er sagt, Mensch, Sven, das gibt's doch nicht. Das ist eine Wochenende, hurra, heute wieder, Skandal. Also richtig, ne? Herr Esser war das.
Krass, wenn ich jetzt mir vorstelle, wie das gewesen ist. Ich kann mir das richtig vorstellen und ich glaube, ich hätte mich scheiße gefühlt, wenn ich das Tor gemacht hätte. Also es gibt ja, ich habe eine dunkle Seite und wahrscheinlich hätte ich ihn reingeknallt, allein wegen des Druck des Trainers. Und danach hätte ich mich aber schlecht gefühlt, weil es gibt einen Teil in mir, der sagt, sowas macht man nicht so. Und du hast dich für die Variante entschieden, sowas macht man nicht.
Ja, das ist vielleicht auch ein Ergebnis meiner pietistischen Erziehung.
Ist das so?
Ja, ist echt so. Also mit Kirchengemeinde, Eltern sehr fromm, sonntags in die Kirche, jeden Sonntag. Und auch da in Konfirmandenunterricht. Und ich kenne bis heute alle Bücher des Alten Testaments, kann ich hier aufzählen. Das
liebe Zuhörerin, du siehst mich gerade mit großen Augen.
Nein, ich bin kein Theologe oder sowas, aber ich bin definitiv sehr fromm erzogen. Ich bin ja Halbschwede, ich spreche auch Schwedisch, aber ich sag mal, die handelsüblichen Flüche der Neuzeit sind mir völlig fremd, weil da wurde in dem Pastor, mein schwedischer Großvater war Pastor, da wurde nicht geflucht, auch kein Alkohol getrunken in Schweden, hat sich dann irgendwann mal geändert, aber ich bin eher aus so einem Stall.
Und ist das Basis, weil das ist ja alles kein Zufall, dass du das Tor nicht gemacht hast und wie du heute berichtest, ist das Basis deines Wertegerüstes? Ich nehme dich ja als sehr werteorientierten Menschen wahr.
Echt?
Ja. Also im positiven Sinne einen Traditionalisten mit dem Herz am richtigen Fleck, dem Dinge Menschen wichtig sind, wenn deine Podcasts, die sind alle... ich sag mal, aus dem Interesse geführt und nie in so eine Lücke. Ne? Du hattest letztens Michael Preetz, war ja eine Einladung, zum Bashing oder in Lücken zu stoßen, ist ja überhaupt nicht dein Begehr. Du kommst ja aus dem Verstehen wollen, du gibst dem anderen Raum. Also ich würde sagen, du bist ein sehr werteorientierter Mensch. Sollte dich jetzt ja, auch nicht so überraschen, oder?
Nein, ich finde das schön, aber mit sowas wird man ganz schnell in der Nähe von Naivität geparkt.
Ah, okay.
Na, also okay. Ich finde das toll, dass du das so sagst. Mhm. Aber ich zum Beispiel, wenn es um Fußball traditionelle Werte geht, um Romantik und so, dann kann da so ein verklärter Style reinkommen, den ich nicht mag. Weil ich finde zum Beispiel, wenn wir über Fußballwerte sprechen, sprechen wir nicht über Romantik, sondern wir sprechen über Zukunftsfähigkeit, über Nachhaltigkeit, über Tragfähigkeit. Und das sind Begriffe, die stärker sind, finde ich. Und wenn du das so sagst, freut mich das. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche einfach immer noch, wir sind ja im Podcast, kein Arschloch zu sein zu Leuten. Auch ich habe meine dunklen Seiten, kann wütend werden, werde es auch. Ich finde, die Haut wird dünner, wenn man älter wird. Also kleines Beispiel, wenn jetzt irgendwas am Computer nicht funktioniert und es kommt das nächste Update und man hat schon die 100. Maus in seinem Leben konfiguriert und die hakt jetzt schon wieder. Dann habe ich das früher viel spielerischer genommen. Heute werde ich da wirklich manchmal wütend, weil ich denke, ich will das auch dann nicht mehr. Na, also dann.
Ich halte Wut, die rausgeht, für total gesund und ja. Auch überhaupt nicht. Aber will noch mal kurz bleiben. Angenommen, das wäre so, dass du Werte hast. Mhm. Ich unterstelle das jetzt mal positiv. Wo kommen die her? Also ist das über die Kirche dir zugeflogen oder sagst du, Farid, wenn du mir jetzt die Frage stellst, kommen sofort Mama und Papa? Oder auch da nicht, irgendwas Nein, anderes.
Also ich glaube, Werte zu haben ist für ein Miteinander total wichtig. Und es ist definitiv Mitmenschlichkeit, Liebe, Werte. Ich saß bei Michael Preetz, ich saß bei Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiß Essen, der wird noch veröffentlicht, da waren wir vorher. Und er sagte mir in einem Podcast, ich liebe Menschen und ich liebe auch meine Mannschaft. Mm. Ich saß vor einem der, bei Rot-Weiß Essen, an der Hafenstraße, also wirklich ein hartes Pflaster, ja. Beackert und da von Liebe spricht zu Menschen. Und das finde ich ehrlich gesagt, wow, da kommen wir wirklich in so Bereich, wo ich sage, ja, das ist total wichtig. Also mega relevant im Hier und Jetzt, gut miteinander umzugehen, liebevoll zu sein, demütig.
Demut ist ein tolles Wort, ja.
Ja, aber wenn du das auskleidest in deinem Alltag, dann ist das, glaube ich, etwas, das da anfängt. Du bist zu mir gekommen. Ich wohne in einem völlig, ich sag mal, heterogenen Stadtteil. Schräg gegenüber ist ein Männerwohnheim. Da wohnt ein Oberstaatsanwalt, aber und neben uns dann auch Bürgergeldempfänger. Ich will mitten unter den Menschen wohnen. Du
wohnst in der Mitte der Stadt,
und ich bin auch, ich habe mir noch nie was eingebildet auf irgendwie die Öffentlichkeit oder so, sondern ich bin unter den Menschen, mit den Menschen, und ich finde, das will ich nie verlassen. Wenn ich das verlasse, dann ist die Gefahr sehr groß, dann zum, ich sag's bewusst, Arschloch zu werden, und das habe ich nicht vor.
Ich fand das so spannend, wie gesagt, jetzt mein 50. Podcast und es kommt ja immer mehr Prominenz rein, und ich hatte meiner Frau vorgespielt, wie du auf meine Anfrage, ob wir uns jetzt diesen Freitag treffen können, reagiert hast. Und da sagte meine Frau, boah, das ist aber ein richtig netter. Und ich finde, das strahlst du einfach aus. Also, und jetzt hoffe ich auch wiederum, dass das nett nicht in eine Konnotation der Beliebigkeit geht, sondern für mich ist nett auch ein Wert. Also wie bin ich in der Erstbegegnung mit jemandem, ne? Ich bin ja sehr schön, du bist zwar in meinem Podcast zu Gast, aber ich bin in deinem Haus zu Gast. Und nach 10 Minuten habe ich mich ja schon wohlgefühlt und meinen Kaffee gehabt und wir hatten Plunderteilchen, falls meine Ernährungsberaterin das hört. Ich habe gesündigt, ich hatte kölsche Plunderteilchen. Ich glaube, das ist bei dir eine ganz tief verankerte Haltung, dieses Menschenbild gegenüber Leuten, erstmal mit Freundlichkeit zu starten.
Also mein Vater ist leider im vergangenen November gestorben mit 85. Das war wirklich traurig, aber ist auch ein toller Mensch gewesen. Ich habe in einem immer offenen, deswegen sage ich das, in einem offenen Haus gelebt. Also mein Vater, 38 in Köln geboren, der hat noch Bomben über Köln erlebt. 38. Und der fuhr dann irgendwie auch durch diese Stadt, die man ja auch hässlich finden kann im Vergleich zu München oder Hamburg. Und er sagte zu mir, Sven, Köln ist so eine schöne Stadt. Und guckte dann auf Gebäude, die in den 50er Jahren errichtet wurden, auf den alten sozialen Wohnungsbau. Ich dachte, Papa, echt? Ja, und dann, ne, weil ich weiß, was er dann noch erlebt hat für Abraumhalden und ich weiß nicht was, also die Nachkriegszeit. Jedenfalls, er ist für mich da ein Vorbild, offen zu Menschen zu sein. Er war immer sehr, sehr positiv und sehr offen und hat Menschen reingelassen. Und zur Zeit des Mauerfalls, unmittelbar davor, als die Leute mit dem Zug aus der DDR dann in Köln ankamen, gab es eine Durchsage, die Kölner Bürgerinnen und Bürger mögen doch zum hier Tourismusbüro kommen, am Hauptportal des Kölner Doms. Es braucht einfach Unterkünfte. Und mein Vater ist dann kurz entschlossen einfach dahin und hat Familie Stelzen eingeladen. Hatten wir also am Abend, höchst spannend, finde ich, zwei DDR-Bürger und eine Tochter und ein Hund. Und die Frau rauchte Kabinettzigaretten, das war die DDR-Marke. Ich rauchte Marlboro unten heimlich, meine Eltern durften das nicht wissen. Aber so war mein Leben als Jugendlicher und als Kind. Es war immer das Prinzip, auch in Schweden, wenn du eine Suppe gemacht hast für fünf Leute und es kommen 10, dann mach ein bisschen Wasser in die Suppe, dann kriegen alle was. Und ich finde, das sind, glaube ich, so Grundkoordinaten meines Lebens.
Ich muss da, ist ganz verrückt, ich denke gerade so an meine Mutter. Ich bin ja nur mit meiner Mutter groß geworden, ohne Vater. Und in Köln, und wir hatten ja wirklich extrem wenig Asche, aber es war immer Platz am Tisch, immer. Also wenn immer einer meiner Kumpels mit hochkam, es gab immer was zu essen. Also so stelle ich mir eigentlich eher wohlhabende oder reiche Leute vor, um das in der Begrifflichkeit zu haben. Und wenn ich das so sehe, meine Mutter war total reich im Herzen.
Ja.
Und klar, wenig Asche, aber diese Herzlichkeit prägt mich bis heute.
Und du bekommst das ja zurück. Also ich finde, ich bin total nett zu Jugendlichen und Kindern, weil ich erinnere mich daran, du vergisst nie die Erwachsenen, die nett zu dir war, als du Kind warst.
Hundertprozentig.
Und jetzt bin ich Erwachsener, ich habe zwei Kinder und ich glaube, die Freunde kommen immer gerne, weil ich nehme die vollkommen ernst und ich bin nett und wenn es mal irgendwie Pfannkuchen braucht, dann mache ich die eben auch, weil ich glaube…
Du kannst kochen?
Ja, ich koche sehr gerne. Du kriegst nur das raus, was du reingibst. Das ist so eine Grundlehre in meinem Leben. Also auch bei einer Sendung, bei einer Live-Show… Warum erwartest du, dass die anderen Leute toll zu dir sind oder dich toll finden? Nein, fang doch selber mit was Positivem an und es wird die Menschen geben, die darauf reagieren. Ich glaube, das ist klingt jetzt ein bisschen nach Apothekerzeitschrift, aber das ist eine ganz wichtige Lehre in meinem Leben, dass du nur das rauskriegen kannst, was du auch reingibst. Alles andere ist dann vielleicht Glück oder so, aber...
Und aber gleichzeitig, ich habe den Satz gerade mal aufgeschrieben, weil ich diese so Sätze so liebe. Und gleichzeitig könnte der ja fehlgedeutet werden, wie in so einer Art Investitionsbetrachtung. Was ich reinkriege, gebe, kriege ich raus. Aber das ist, bin ich ziemlich sicher, überhaupt nicht deine Haltung, sondern das ist wie so eine Art Lebenserkenntnis. So läuft das Leben.
Ja.
Also dir widerfährt ja, so wie das du wirkst, viel Gutes. Und das hat ja auch damit zu tun, wie man selber durchs Leben geht. Ich glaube einfach, wenn Menschen, wir sind ja beide Anhänger des klaren Wortes, wenn Menschen überwiegend mit ihrem Arschloch-Engel-Energie durchs Leben gehen, dann widerfährt denen jetzt auch nicht so viel super. Sie müssen sich das alles irgendwie mit Gewalt holen oder mit Macht oder so. Ich glaube, wenn du mit einem offenen, guten Herz durchs Leben gehst, hast du eine gute Chance, dass andere Leute mit einem guten Herzen dir begegnen. Warum? Weil du es sonst gar nicht sehen kannst. Also ich glaube, du musst selber eine bestimmte, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, Wahrnehmung haben oder selbst mit dir gut umgehen und dann findest du auch Menschen. Ich glaube, Arschlöcher finden ganz selten tolle Freunde. Ich finde, das ist ein super Begriff. Sag mir, mit wem du dich umgibst. Und ich sag dir, hat meine Mutter mir schon irgendwie mit 12 gesagt, als ich das zweite Mal oder das erste Mal von der Polizei hops genommen worden bin und sie meinte irgendwie, Farid, du hast auch schlechten Umgang. Und das sagt was über dich aus, verrät dein Umgang. Und dann kam ja später dann die Veränderung. Und ich glaube schon, wenn ich heute, ich bin sicher, wenn ich dir heute meine Top 10 Kumpels vorstellen würde, würdest du bei bestimmt 8, 9 sagen, egal, mit denen würde ich auch sofort ein Bier trinken gehen. Das bedingt sich.
Ja, das glaube ich auch. Das
ist eine Interaktion.
Setzt aber auch voraus, glaube ich, und da arbeite ich ganz konkret dran. Also ich meine, man kann ja auch an sich selber arbeiten, dass man sich die Zeit nimmt, auch auf die Erwiderung zu warten und die auch wirklich lesen zu können und selber auch genießen zu können.
Ja.
Also dieses Ding auch einfach annehmen zu können, dass Leute dann zu einem nett sind. Und vielleicht hat das was mit mir zu tun. Das ist dann der Weg, wirklich zufrieden zu werden. Witzig, weil mir kommt gerade ein Gedanke. Du bist ja auch jemand für so, was kommt mir eigentlich für ein Gedanke bei dem? Ich habe oft so mich gefragt, ja, was ist denn das eigentlich, Liga Live da, bis samstags immer und erzählst was über Fußball. Ein Freund von mir, ein ganz enger Freund in Amerika, ich war Austauschschüler, ein halbes Jahr in Amerika und Chad wurde Arzt und ist jetzt Schmerztherapeut und hat ein Vermögen gemacht. Er hat in Amerika so ein bestimmtes Verfahren, wo er dann irgendwie an der Wirbelsäule was machen kann. Alles ganz toll, toll, toll. Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber der macht ein Höllengeld. Egal. Aber es ist auch wirklich egal. Wir sind wirklich Freunde, ist völlig Wumpe. Wenn er kein Geld hätte, viel Geld, ist wirklich egal. Aber da haben wir uns so unterhalten und nach dem dritten Bier sagte ich, Chad, ey, über die Relevanz von Beruf. Ich habe gesagt, bei dir ist ja offenkundig, jeden Tag kannst du Leuten, die irgendwie krumm gebeugt in deine Praxis kommen, sozusagen die Schmerzfreiheit schenken und sie gehen wieder raus. Und ich gehe aus Sendung raus und denke mir, was war denn das jetzt? Und dann hat er mir etwas für mich gesagt, was mir wichtiger ist als fette Honorare, die ich nicht kriege. You're creating joy. Also du, die Leute schalten ein und vielleicht haben sie von 14 bis 18 Uhr einfach mal Freude oder ach, da kommt jetzt mal der rein, wo auch immer ich gehört werde, ob zu Hause, im Baumarkt, im Swingerclub, ist mir ja, weiß ich ja nicht, wo ich gehört werde, aber die Leute haben vielleicht Spaß und das als Wert an und für sich von Arbeit zu sehen, das kommt jetzt so langsam bei mir.
Und das ist ja auch für mich so eine Sternstunde, heute mit dir den machen zu dürfen, weil wir uns ja fast, ich glaube mal 20 Jahre oder noch mehr kennen. Es ist ja, egal wo ich beruflich war.
Also ist das so das Gefühl für dich?
Ja, also mir ist das so. Deswegen freue ich mich auch so unglaublich. Das kennst du vielleicht auch, wenn du jemanden schon das Gefühl hast, lange ist, hat er irgendeinen Platz in meinem Leben. Ne? Und Fußball ist nun mal, ich bin ja so ein Fußballverrückter. Und egal wo ich bin schon in Australien, als wir gegen Borisov gespielt haben, um 2:30 aufgestanden, um die Radioberichterstattung Live-Moderator vom
FC zu hören. Borisov, der erste FC Köln in der Conference League. Ja.
Und das ist auch bei dir so, ob ich in Japan war oder wo auch immer. Ich gucke dann mit Zeitverschiebung, aber durch das Internetradio ist es überhaupt kein Problem mehr. Und meine Kunden wissen das, dass ich aus dem Workshop gehe, um Fußball zu hören. Die wissen das, weil ich so, das ist eines verrückt, aber das ist mir eigentlich, mache ich mich da selbst zu klein mit. Ich liebe nun mal, habe ich auch mal meiner Frau gesagt, Schatz, der 1. FC Köln gehört zu den Top 5 wichtigsten Dingen in meinem Leben. Ich liebe diesen Verein. Es hat mit meinem Vater zu tun. Mit dem war ich, der war früher Schiedsrichter. Ich habe die Groschenkarten verkauft mit meinem Vater, den Schiedsrichtergroschen, wenn es früher die Karten gab. So habe ich den 1. FC Köln kennengelernt. Ich habe meinen Vater am Wochenende nur gesehen. Und der war halt in diesem Schiedsrichterhäuschen vom Müngersdorfer Stadion. Gab es vor dem Haupteingang, wo auch, jetzt muss ich gucken, da fahre ich die Spiele rein. Was ist der doch, wo die Busse reinfahren.
Marathontor.
Links, hier, Marathontor, danke dir.
Ja, da war ja früher links und rechts war der Presse.
Genau,
Raum, und
links waren
und
links die Schiedsrichterhäuschen. Ja. So, die weißen, da gab es so weiße Häuschen, da saß ich mit meinem Vater drin. Und da gab es immer die Schiedsrichterkarte für 10 Pfennige, einen Groschen.
Ja.
Hast du dann als Schiedsrichter dein Passwort zeigen müssen und durftest das Spiel beobachten. Und so habe ich fast alle Heimspiele vom 1. FC Köln in der normalen Saison erlebt durch diese Zeit mit meinem Vater.
Ja, das eint uns. Ich habe mit meinem Vater 84 als erstes das Spiel gegen Waldhof Mannheim gesehen. Ich habe letztens von einem, den ich ganz früher kannte, der hatte das Buch gelesen, was ich da gemacht habe mit Wolfgang Overath zusammen, hat das gelesen und da habe ich drin erzählt, also dass mein allererstes Bundesligaspiel war im Stadion. Ich habe da genervt ohne Ende und dann ist er mit mir da hingefahren und dann haben wir da im Kassenhäuschen die Tickets gekauft. Da waren 3.350 Karten verkauft worden. Also das leeres Stadion. Das ist absolut Horror eigentlich. Ich kannte das ja eigentlich nur von Länderspielen, da war es immer voll, aber beim FC war es dann leer. Und
das war ja ewig leer. Und ewig.
Ja, natürlich. Das
kam
ging
ganz spät, dass du heute kaum Karten kriegst, war ja ganz spät.
Ja, das war so die Linenzeit. So, da wurde es auf einmal immer voll. Da erinnere ich mich auch dran. Jetzt ist es ja, ich habe zum Glück 2 Dauerkarten. Also das ist ja.
Du hast 2 Dauerkarten?
Yes! Ja, ich meine, ich gehe ja nie, ne? Ich habe noch ein Ziel, ich will noch Meckerrentner werden. Also so, weißt du, so Samstag für Samstag, da kann er ja nichts und so, ne? Da arbeite ich dran.
Wo sitzt du?
W13, relativ weit vorne, aber Süd, super, Mittenmang. Aber der hat mir ein Foto geschickt, ein Bekannter von damals, als Klaus Fischer das 1:0 erzielt hat, so ein bisschen leicht verschwommen, aber der Moment, als Klaus Fischer das Tor erzielt, das Foto hat er mir geschickt und das bedeutet mir natürlich sehr viel jetzt, vor allem vor der jüngeren Geschichte, dass mein Vater nicht mehr lebt. Das sind oft so Vater-Sohn-Geschichten. Ist von deinem Vater der Josef dann?
Das ist, oh Gott.
Ja, das will ich nämlich wissen bei deinem Namen. Woher der Josef?
Also, Es war immer klar, dass ich Farid El-Nomani heiße und mein Bruder heißt Montassa Youssef El-Nomani. So war immer das Sagen. Mhm. Ich habe ganz lange meine Mutter gefragt, Mama, warum habe ich denn eigentlich keinen deutschen Vornamen? Mhm. Und sagte meine Mutter, ja, das brauchten wir damals, wir sind ja aus Kuwait rübergeflogen und wegen Pass und so, da war das irgendwie sinnvoll, einen deutschen Namen zu haben. Ich sagte, so ist das dann. So, dann habe ich vor 20 Jahren meine wunderbare Frau Carina geheiratet und in Deutschland ist ja alles sehr ordentlich organisiert. Also brauchte ich eine Originalabschrift meiner Geburtsurkunde. Ich sage, alles klar, kein Problem, ich rufe im Krankenhaus in Marienthal an, Lindenthal, Marienuniversitätskrankenhaus in Lindenthal. Ruf da an und die sind ja so herzlich. Ich sage, pass auf, gib's mir 3 Tage jung, dann sage ich dich Bescheid. So, und dann rufe ich nach 3 Tagen wieder an und sage, hören's, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Geburtsurkunde gefunden von einem Farid Youssef El-Nomani, 3.5., 8 Uhr morgens 5. So, von einem Farid El-Nomani alleine, hier bitte nicht. Dann bist du das wahrscheinlich.
Nee, echt?
Und dann habe ich also die Urkunde geschickt bekommen, ja. Ruf am Nachmittag meine Mutter an, die damals noch in Bad Kissingen gelebt hat, sagt, Mama, ich heiße Farid Youssef El-Nomani, nicht der Monty. Und dann sagte meine Mutter nur labida, ach, dann habe ich mich geirrt.
Da bist du der Jupp eigentlich, ne?
Bin ich der Jupp.
Du bist der Jupp. Josef, ne, für die Menschen, die nicht aus Köln kommen, ja, ist dann Jupp.
Und das fand ich so ein Hammer. Also guck, ich bin jetzt 56, mit 36 habe ich das erfahren. Das ist witzig. Und habe, glaube ich, erst, fand das dann witzig und habe vor 5 Jahren gesagt, guck mal, ne, wie so viele Mischlinge, bin ja 2 Staaten gebürtig oder 2 Heimatländer gebürtig. Wie interessant, dass ich so ein, und das möchte ich auch meinem Namen widerspiegeln. Und jetzt war ich ja immer nur Farid El-Nomani. Und dann irgendwann sagte meine Frau, druck das mal auf deine Visitenkarte, ja, weil du bist Farid Youssef El-Nomani und ich bin ja sehr deutsch. Also ich bin unglaublich strukturiert, ich bin sehr gut organisiert. Das ist ja nicht klassisch arabisch, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Und dass sich das in meinem Namen wiederfindet. Und es ist eine Referenz an meinen Großvater, vertriebener Ostpreuße, Oberförster, der auch Josef geheißen hat. Bisschen anders geschrieben wurde. Mhm. Aber so ist das so ein Teil, wo ich heute echt finde, das ist Teil meiner Identität.
Richtig.
Auch wenn der Name etwas alt ist, finde ich das ziemlich cool, dass ich den habe. Ich bin aber immer noch im Gewöhnungsprozess, weil ich einfach so lange ohne den war. Aber ich finde das spannend. Hast du eigentlich einen zweiten?
Ja.
Aha.
Ferdinand. Das ist ein Familienname väterlicherseits. Das ist so, Sven Ferdinand Pistor ist mein ganzer Name, aber der Rufname ist immer Sven gewesen.
Hat der eine Bedeutung in deinem Leben, dieser zweite Name?
Ja, der hat die Bedeutung, dass früher gab es eine Kinderserie in Schweden, die hieß der Ochse Ferdinand. Also und als die Kinder dann in Schweden, wir waren im Sommer natürlich immer 6 Wochen da oben und immer alle Ferien oben in Schweden, ne? Das ist ja meine zweite Heimat, war das der Ochse Ferdinand. Das war also eher negativ. Ich finde den Namen auch ehrlich gesagt nicht sonderlich schön. Es gibt so Namen, wo ich finde so Sven Pistor ist okay, so, aber Ferdinand, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber finde ich irgendwie ein bisschen, weil mag ich nicht so den Namen.
Also er löst, glaube ich, jetzt bin ich nur ein Mann, aber ich nehme an, der löst so im Bereich Sex und Erotik relativ wenig aus.
Ja, hatte ich mit Burkhard Huppe, meinem Mitstreiter bei Jogo Bonito, meinem Fußballgeschichtspodcast, auch genau, bei Sex auch, also hatten wir die Diskussion, ob gewisse Dialekte gehen im Bett.
Spannendes Thema. Die Folge habe ich noch nicht gehört, die muss ich hören.
Ja.
Aber ich,
wir waren uns ziemlich einig, es gibt so 2, 3 Dialekte in Deutschland, die wir beide, also sagen wir so, die Menschheit hätte ein Ende genommen, wenn wir da sozusagen die Letzten gewesen wären, die für den Fortbestand der Menschheit hätten sorgen können. In gewissen Regionen Deutschlands wäre das dann nicht mehr gegangen. Aber ich sag dir jetzt nicht wo. No fucking way.
Weißt du auswendig, welche Folge es ist, weil den können wir gleich noch boosten, dann würde ich sofort eine Referenz machen auf diese Folge.
Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben uns mit dem Thema, also das hat damit jetzt nichts direkt zu tun, wir kamen nur drauf, wir haben 3 Teile über die Geschichte der Fußballfrauen gemacht,
ja,
oder Fußballerfrauen.
Das angefangen, ist noch nicht so lange her.
Nein, das
ist
gar nicht lange her. Ja, ja. Angefangen bei Italia Walter, der Frau von Fritz Walter, übrigens eine Italienerin, die für die französischen Besatzer als Übersetzerin in der Pfalz gearbeitet hat und mit roten Lackschuhen da rumging und dem Fritz den Kopf verdreht hat. Und der hatte sich eigentlich schon...
Im Dialekt?
Naja, und der hat sich eigentlich, sollte der Fritz natürlich einer aus der Pfalz heiraten, war auch schon mit einer liiert, aber für Italia hat er die dann verlassen, ein Riesenskandal. Italia war, die waren ein richtiger Feger. Und dann haben wir uns in 3 Folgen, die dauern ja immer so eine Stunde, bis ins Hier und Jetzt zu Kathi Hummels vorgearbeitet. Und da ist ja vieles passiert in der Zwischenzeit. Also das muss man sagen. Susi Hoeneß, ja, Frau von Uli, dem sie dann seinerzeit auch manchmal Naivität vorwarf, hat dann als Spieler anscheinend bei seinen Verträgen nicht immer so aufgepasst. Also sehr interessante Folgen. Jogo Bonito kann ich nur empfehlen. Das ist
ich auch.
Fußballgeschichte.
Und da will ich gerne noch ein bisschen auch für Werbung machen. Wir haben nachher sowieso einen Werbeblock. Ich habe den ein bisschen gehört, erst in Vorbereitung auf dich, weil ich gar nicht wusste, dass du einen zweiten hast. Und ich habe im Grunde durch Googlen gefunden, guck mal, da gibt es einen zweiten. Und dann festgestellt, ach guck mal, der ist sehr stark an diesen Urthemen des Fußballs, also so wie eine kleine Geschichtsreise ist das. Und ich finde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du Fußball wirklich liebst, und sonst würdest du jetzt sowieso bald hier ausschalten, weil du mit uns beiden hier gerade bei dieser Folge nicht anfangen kannst, dann ist das ein ganz schöner Podcast, weil du hören wirst, dass zwei Leute sich mit tiefem Wissen und gar nicht immer nur harmonisch, der Burkhard Huber hat durchaus andere Positionen hier und da als du, in Leidenschaft, so ist für mich das beste Wort, über Fußball in Tiefe austauschen. Und ich finde den sensationell.
Danke.
Ja. Du musst dich nur die Zeit nehmen, das ist etwas mit Zeit. Das ist kein Effekthascherei, Achtung, das sind die News, sondern das ist wie... Es ist wie ein richtig gutes Essen, was du genießen solltest und hörst es dabei. Und ja.
Willkommen das Alter.
Das ist so.
Aber wir sind jetzt auch eingeladen im Stadion der Träume im Deutschen Fußballmuseum. Da die Eröffnungsveranstaltung machen wir eine Podcast-Live-Show.
Ganz kurz.
Und sagen wir so, im Fußball-Kulturbereich ist der schon positioniert. Und wir wollen, wir machen den ja jetzt schon ziemlich lange und wir wollen den auch weiterhin machen. Ist natürlich, Podcast ist eine wilde Reise, aber der wächst und gedeiht und wir können jeden Support gebrauchen, das ist klar. Und Leute, die das hören.
Ja.
Jogo
ja.
Bonito.
Also ich bin sicher, ein paar hundert Hörer kommen jetzt, hoffe ich doch mal sehr dazu, durch diesen Podcast hier. Und da sind wir aber schon, ich habe mir total erlaubt heute Morgen, ich habe gesagt, ich bin überlegt, über was spreche ich denn mit dir? Und es gibt so viele Themen, über die wir zwar reden könnten, aber ich erlaube mir, über meine Leidenschaft Fußball mit dir zu reden. Und du hast die ja zur Profession gemacht. Hast du schon für dich verstanden, warum der Fußball so eine Rolle in deinem Leben spielt? Also es ist ja weitaus mehr als ein Sport, das ist ja... Keine Ahnung, wir haben jetzt festgestellt, wir sind auch beide Angler. Das Thema lassen wir heute raus, damit wenigstens 2 Leute den bis zu Ende hören. Aber woher kommt die Fußballleidenschaft? Also das ist ja Feuer. Und auch dieses tiefe Wissen, das ist ja Wahnsinn, was du für Stories ausgräbst. Wobei ich glaube, Burkhard hat teilweise nochmal 5 Bücher mehr oder anders gelesen. Also der kommt ja in kleine, gefilterten Stories rein, die sind ja total beeindruckend.
Burkhard ist
das ist ein Lexikon, ne?
Ja, also ich meine, er ist ja... einer meiner engsten Freunde, aber ich staune auch immer wieder, wo er das da hochholt, welche Kontakte er in welche Archive hat.
So, und das wollte ich immer mal fragen. Blättert ihr nach während der Sendung? Ist das, oder ist das echt aus der Birne?
Nein, es ist aus der Birne. Aber wir treffen uns ja und wir haben unsere Notizen und verabreden Themen. Aber dann haben wir da keine Bücher mehr liegen oder so, sondern haben uns unsere Notizen
echt ausländisches
gemacht.
Wissen, also auswendiges, nicht ausländisch, wobei übers Ausland teilweise
ja
auch.
Ja, zum Beispiel, wir hatten ja echt komplexe Folgen, Hüben wie drüben, durch die Geschichte des DDR-Fußballs oder der deutsch-deutschen Geschichten, ne? Da gibt es angefangen von Helmut Schön. Ja, hat ja in der DDR mit dem Dresdner SC gespielt und im ersten DDR-Finale durften die mit einem klassischen Fußballverein nicht gewinnen gegen ein neues Kombinat. Also das war die damalige Doktrin der jungen DDR. Und wenn du da anfängst mit diesem Thema, dann hört das ja gar nicht auf. Und da haben wir auch, dann dachten wir am Anfang, wir machen da eine Folge, da wurden glaube ich 3 Folgen draus.
Das ist ja eure Lösung immer, wenn ihr findet, das ist viel. Ne?
Es ist so viel. Aber wir tauchen da, stürzen in ein Thema und wenn wir fertig sind, werde ich mich mit Rudi Gutendorf beschäftigen, dem Weltenbummler. Habe ich auch alle Artikel schon da liegen und dann macht man eben seine Hausaufgaben.
Und da also, ist spannend, was treibt dich da? Ich meine,
ja, genau. Dann, um deine Frage zu beantworten. Ja. Ich glaube, ich bin im Kern, ob ich unsicher bin, ich fühle mich sehr gerne zugehörig. Und Fußball war für mich immer Zugehörigkeit. Dieses Gefühl, als ich zum Sporthaus Denker in Rodenkirchen ging und mein erstes Trikot mit meiner Mutter kaufte, da trug ich ein Trikot eines Vereins, dem ich zugehörig war und ich war Teil einer Mannschaft. Wir haben zusammen gewonnen, verloren.
Rückennummer?
Das weiß ich nicht mehr. Gab es da überhaupt Rückennummern?
Also wenn es der Verein ist, den ich...
TSV 06 Rodenkirchen.
Ach so, von Rodenkirchen, ja, ja. Okay.
Ja. Also ich werde eine gehabt haben.
Ja.
Es war sicherlich nicht die 10. Ja. vielleicht die 12 oder die 13, wer weiß. aber ich glaube, Zugehörigkeit ist es. Ich weiß, Müngersdorfer Stadion, als ich so Abi machte und Zivildienst und noch gar nicht klar war, in welche Richtung geht mein Leben. Ich wusste nicht. Es gibt ja Leute, die mit 15 schon wissen, ich werde Sportreporter, ich will unbedingt moderieren. Ich hatte eine Akustikgitarre, eine Band, eine Freundin, eine Ente.
Da habe ich versucht, Lieder von zu hören. Die Webpage ist irgendwie on hold.
CDs habe ich noch. Ja.
Ich habe das bei deinem Wikipedia-Eintrag gefunden und dachte, jetzt klicke ich auf den Link zur Band.
Musik war mir immer wichtig.
Ja,
klar. Aber dann, ich fühlte mich zugehörig. Ich glaube, das ist es. Also das ist, glaube ich, die interessanteste Antwort, die ich da geben kann. Weil ich stand da, stehe Platz Mitte und... man konnte da Block 29 bis 31, 33 dann immer hin und her gehen, je nach Gegner. Musste man eben dahin gehen, um mehr zu sehen oder dahin. Und ich war unter Menschen und dieses Gemeinschaftserlebnis und nicht zu wissen, was passiert, die Emotion und die Zugehörigkeit, das hat mich immer am Fußball fasziniert.
Und da würde ich jetzt aber sagen, okay, würden mir wahrscheinlich alle meine Kölner Freunde sagen, ist bei mir genauso. Nur wie hast du es geschafft oder was hat dich da so getriggert, daraus einen Job zu machen? Und jetzt machst du ja nicht nur einen Job. Wir haben vorhin über Florian König gesprochen und Tom Bartels, alles Profis, die sind tief drin. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal meinem Urteil, du bist noch mal eine Ebene tiefer. Du bist noch mal mehr in dieser Leidenschaft Fußball.
Glaubst du?
Glaube ich schon, ja. Also wenn ich dich höre und auch deine Podcasts, du machst ja immer mit dem Interesse des Hörens. Also das ist ja tatsächlich so, du bist gut vorbereitet, gar keine Frage. Aber wenn du Fragen stellst, interessiert dich ja wirklich die Antwort. Das heißt, da versuchst du ja immer ein Stückchen Wissen dazu zu gewinnen in diesen Gesprächen. Also speziell jetzt, wenn du dir Gäste einlädst.
Also ich würde bei den eben genannten, beim Florian und beim Tom auch sagen, das sind, ich habe die auch kennengelernt, absolute Fußball-Enthusiasten,
100%.
Menschen, die komplett über die Emotionen kommen. Jeder hat vielleicht seinen Stil, aber wenn du das so sagst, wie bin ich da reingekommen, ja, Es war so, ich war in einer Band und der Gitarrist Dirk Müller ging zum Deutschlandfunk. Der hatte Politik und Geschichte studiert und dann ging er zum Deutschlandfunk und er wurde dann Radiomoderator und ist heute noch in den Informationen am Morgen, übrigens eine der besten Frühsendungen, die es im Radio gibt. Ist er immer noch, höre ich den immer noch. Da war der Gitarrist meiner Band. Ich war aber der Sänger. Ich dachte, Alter, warum geht denn der Gitarrist zum Radio? Das ist doch eher Stimme und Sprechen. Das ist doch eher mein Ding. Und so vielleicht fing das dann an, dass ich im WDR Fuß gefasst habe. Erst in der Produktionsassistenz, also wirklich ab und zu reinkommen ins Unternehmen, Leute kennenlernen und so. Und dann weiß ich noch, da saß ich dann abends mal, es war nichts zu tun, in einem Studio. Und da war eine Technikerin, früher hatte man ja immer auch Techniker und noch auf Senkel, also Tonband wurde aufgenommen. Und da lag irgendein Manuskript im Mülleimer. Und wir hatten Zeit und habe ich gesagt, darf ich mir das Manuskript mal nehmen? Und ich lese das im Studio vor und du sagst mir, wie du das findest. Und dann habe ich mich mit einem x-beliebigen Verbraucherschutzmanuskript irgendwie abends um 11 Uhr beim WDR in so ein Studio gesetzt. Und dann hat sie das Band angeworfen und ich habe das gelesen. Und dann sagte sie nur, ja, das kannst du machen. Ja, und das war vielleicht so der Anfang, wo ich dachte, okay.
Wie alt warst du da?
Da war ich 23, 24, sowas. Also, und dann ging das relativ schnell, als ich in den Sport kam. Das war vom Timing her ganz gut. Das wusste ich nicht, aber es war so ein Generationswechsel, der anstand. Long story short, 4 Jahre später bekam ich dann den Anruf, ob ich Liga Live moderieren möchte. Das ist also die Bundesliga-Sendung am Samstag beim WDR.
Die erfolgreichste und meistgehörte Sportsendung im deutschen Radio.
Ja, genau, das ist so.
Wie viele Zuhörer habt ihr? Hast du ein Gefühl?
Millionen. Millionen. Eine Million roundabout. Und diese Bundesliga-Konferenz, was man so kennt aus dem Radio, die hat 6 bis 8 Millionen, je nachdem, welcher Spieltag ist. Das ist also wirklich als Live-Sport-Ereignis eben Fußball das weit verbreitetste. Also,
wenn du das noch nicht gehört hast und so ein bisschen Gefühl kriegst von was Sven und ich gerade so schwärmen, kann ich nur sagen, schalte immer rein in die Konferenzschaltung. Das ist so, ich finde, mit das Fußball-Erotischste, was man sich so vorstellen kann.
Ja, ja.
Und es ist heute noch so, dass ich echt manchmal, wenn ich nicht Fernsehen gucke und das nur hören kann, ich liebe den Moment Tor in Köln. Und das bis heute, und Sven, ich habe das jetzt, ich weiß es nicht, zigtausendmal gehabt, die Situation, ist immer noch so, ist es für der FC oder ist es gegen der FC? Mhm. Und dann, wenn die dann rüberschalten und ich höre schon im Hintergrund Stille, sei es Scheiße.
Genau.
Wir haben wieder eins auf die Fresse gekriegt. Oder ich höre diesen das Jubel.
Ja.
Ich höre den Jubel.
Geht natürlich ab.
Dann gehe ich erst mal, ja. Dann guck meine Frau mich an. Mittlerweile ist sie ja Köln-Fan geworden. Also echt, auch dafür, Schatz, danke ich dir, dass du diese Leidenschaft mit mir teilst. Und dann ist das so ein Gefühl, ich bin dabei. Ne? Also ich mache dann auch die Faust, wie jetzt hier
Zugehörigkeit.
Auch.
Zugehörigkeit.
Total, total.
Glaube ich. Ich glaube, ja. Da steckt viel drin.
Ist auch mein Fall. Ich rede ja auch so, ne? Wir haben gewonnen. Es gibt ja, nach einem normalen Spiel kriege ich 70 bis 80 Nachrichten von Kunden, Freunden. Ja. Wenn wir gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Als ob ich irgendwie da den Ball reingekickt hätte, ne?
Ich fahre oft, wenn das Wetter schlecht ist, die Kids hier aus dem Ort zur Schule. Dann sitzen da 3, 4 Jungs im Auto, Söhne von mir und dann noch 2 andere Jungs. Fußball ist das Ding. Das ist ein Bindestrich, eine Klammer. Das ist bei denen auch FIFA und Traden und so. Das geht dann in Bereiche. Meine Jungs kennen sich in der Champions League in dem Business viel besser aus, weil die ganzen Spieler kenne ich. Sagen, ey, keine Ahnung, wer da.
Sind wir raus, ne?
Naja, also, da sind die brutal. Also, ne? Und auf einmal stellen sie Fragen: Hör mal, aber Lothar Matthäus war ein Goat, ne? Ich so, ja, bestimmt. Also war mal unser Weltfußballer, den wir hatten, ja. Also die kennen natürlich dann Spieler, Legenden über ihre Konsolen. Die haben, also wirklich, Fußballkonsum verändert sich auch. Aber was ich merke ist, die Leidenschaft ist auch bei denen da. Das ist einfach so.
Ja. Bei mir war es so, früher konnte ich dir jeden Spieler sagen, wo der gespielt hat. Und ich wusste jedes Stadion, jeden Namen. Wir haben manchmal Freunde mit dem Stefan Baik. Ich grüße dich. Weißt du noch, da haben wir als Kinder, Stefan, haben wir dieses Spiel gemacht. Du musst den Trainer sagen und dann sagst du die Mannschaft dazu oder musstest das Stadion sagen und musstest, war für mich so. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, ich bin raus, weil die so schnell gewechselt haben, die Schlunzen, durch diesen, da habe ich gemerkt, boah, und zum Teil war das für mich bis heute, ich weiß noch, als Manuel Neuer zu Bayern gegangen ist, hat er mir ein bisschen das Herz gebrochen. Ich war jetzt nie so ein, ich bin Schalke-Sympathisant, aber ich sagte, nee, jetzt hat er mir verkackt.
Das bis ist heute, ja lustig.
Ich habe ihm das bis heute nicht verziehen.
Weil normalerweise sagt man immer, Köln und Dortmund sei so eine Mentalitätsachse, aber die wird ja eher von Ultras da gelebt. Mir geht das mit Schalke ähnlich. Warum ist das bei dir so, bei Schalke?
Warum? Weil ich ganz viele nette Freunde habe. Martin Kreimer, Günter Wildschereck, Jochen Windhausen. Ich meine, ich liebe meine Freunde. Ich bin ein ganz enger Freund mit denen und das ist deren Mannschaft. Deswegen habe ich angefangen, die mitzugucken. Und dann war ich mal dort. Hammerstimmung. Ich finde, die Leute sind toll. Konnte damit ganz viel mehr anfangen.
Ja, mir geht's auch so. Ja.
Umso mehr bedauere ich den aktuellen Entwicklungsweg und hoffe echt, dass sie sich irgendwie retten. Ja. Aber, und das ist ja, da waren wir vorhin, wenn solche Vereine dann irgendwann in die dritte Liga absteigen, die zweite ist schon eine Katastrophe, aber die dritte, dann wird's existenziell. Und dann frage ich mich, kommen die irgendwann wieder hoch? Ne? So wie Kaiserslautern, du erinnerst dich noch, wie die runtergegangen sind, die waren ja kurz vor Abstieg in die vierte. Eigentlich war es ein Wunder, dass die dann noch geblieben sind. Die haben ja dann in den letzten 6 Spielen, da bin ich jetzt nicht ganz genau, das wirst du besser wissen, aber auf jeden Fall den entscheidenden Turn gehabt hinzukriegen. Und dann mache ich mir manchmal richtig Sorgen. Denke ich mir, kommen die da wie Preußen, Münster, 1860, sind die dann tot? Und was kriegen wir? Leverkusen, Red Bull, Hoffenheim. Also in meinem Urteil ist das so alles Kacke. Die will ich nicht haben. Wer will die denn sehen? War letztens ein super, ich liebe ja, bin ja großer Elf-Freunde-Fan und am liebsten mag ich diese Mems nach dem Spieltag in der Online-Variante. Und dann war es irgendwie Wolfsburg gegen Augsburg, wird in Japan bestimmt der Reißer. Ja, das will doch schon in Deutschland keiner sehen.
Ja.
Also ich bedauere diese Entwicklung und denke, diese großen Vereine, klar müssen die absteigen, aber wenn die dann verdrängt werden, das ist tatsächlich für mich wie so ein Verdrängungswettbewerb. Da kommen Leute hoch, die mit nicht legitimen Mitteln in meinem Urteil, wie Leverkusen, auch wenn ich es ihnen gönne, Meister zu werden vor Bayern, weil ich es nicht mehr tragen kann mit Bayern. Aber im Grunde zahlt das die Betriebskasse. Und das ist eine falsche Entwicklung.
Es gibt eine Ursünde. Das sind die Sonderlizenzen von den genannten Vereinen, weil das kein gerechter Wettbewerb ist. Sage ich jetzt mal hier im Podcast und das ist auch meine Haltung. Ich finde, da sind Fehler gemacht worden. Ich kann zum Beispiel auch einen Martin Kind, der das immer wollte, dem die Lizenz aber nicht gegeben wurde, der seinen Verein, wo er auch jahrelang Sponsor war und das Ding, er wollte ja im Prinzip das auch so haben. Dem wurde das nicht gewährt, aber anderen Vereinen dann doch. Und da hat man sich einmal auf ein Spiel eingelassen, da ist ein Geist aus der Flasche gelassen worden, der für mein Gerechtigkeitsempfinden nur Unheil angestellt hat. Und ich finde es auch, es ist eine gefühlte Verzwergung der Liga. Und große Vereine, die die Massen bewegen, selbst Aki Watzke, das ist ja jetzt Sprecher des Präsidiums bei der DFL, hat seinerzeit irgendwie auch von solchen Vereinen gesprochen, dass die so die Sahne aus dem Thema lutschen, würde er, glaube ich, heute nicht so sagen. Aber die Aussage war vor Jahren ja auch schon von ihm auf dem Markt. Da ist was dran, da müsste man sich einer ehrlichen Debatte stellen. Das wird ja eigentlich nicht gemacht. Es wird immer weiter verschoben, das Thema, und nochmal verschoben. Und wir müssen gucken. Und jetzt diese Investorensache, die geplatzt ist. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, jetzt auch gerade, was diese Investorenproteste in den Stadien betrifft, sicherlich waren das nicht alle Fans. Es wird auch Fans gegeben haben, die gesagt haben, es geht mir auf den Keks, hört auf mit dem Bellen. Ich will hier einfach nur, komm, das ist eben, hat sich verändert, lass uns das anders machen. Aber ich glaube, die Leute haben einfach Angst davor, das Ding, dass es komplett übernommen wird von Investoren. Du siehst jetzt ein Beispiel in der Formel 1. Ja, wo dann Saisonstart Samstag ist, weil Sonntag dann Ramadan ist. Ist ja in Ordnung. Aber das sind erstmal so Dinge, wo ich denke, ja stimmt, soweit reicht dann der Einfluss.
Sven, ne? Ich war mit dem FC bei Arsenal London in unserer sensationellen Europapokal.
Bist du durch die Straßen auch mitgegangen?
Ich war bei alle. Ich bitte dich.
Du sitzt ja im vollen FC-Ornat.
Ja, ist so. Also die Kurzgeschichte ist, ich war beruflich in Japan und mich rief mein lieber Freund Oliver an und sagte, Farid, ich kann 2 Tickets kriegen für London, muss aber mit mir morgen früh fliegen. Sag ich, du, ich komme heute Nacht erst heim. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, ist jetzt ein bisschen unglücklich, aber ich komme heim, pack meine Sachen, dusche und dann bin ich wieder weg. Der Oliver hat uns 2 Tickets besorgt. Dann sind wir morgens mit irgend so einem 6.30 Uhr Rest-Rosinen-Bomber mit so geilen Köln-Fans. Wenn der ganze Flieger war in Köln-Fans, wir haben Party gemacht, sind angekommen, sind den ganzen Tag durch die Straßen gezogen. Es war es war ein Fest der Liebe. Ey, so stelle ich mir Woodstock vor im Fußball. Leute haben die Fenster aufgemacht und haben uns Bier rübergereicht und es war alles super bis zum Stadion. Dann wissen wir beide, gab es ein bisschen unglückliche Szenen.
Ja, Einlass war da.
Einlass war ganz schlecht geregelt von denen. Also es gab einen Protestmarsch. Ich finde, die FC-Fans haben sich da nicht viel zu Schulden kommen lassen, aber so war es halt dann, gab es ein bisschen Bambule.
Anders als in Nizza.
War ich auch dabei, auch sehr weit, alles mitbekommen. Aber anyway, bleiben wir kurz bei London. Und das war der unglaublich, überall im Stadion, wir haben ja das legendäre 1-0 geschossen aus 32 Metern, standen Fans auf und ich dachte, guck mal, überall sind FC-Fans. Zum Teil wurden die dann ja abgeführt, weil man nicht dort stehen kann. Und am nächsten Tag war eine zweiseitige Berichterstattung. So feiern echte Fans. Und da ging es darum in diesem Zeitungsbericht, dass die englische Fußballkultur verloren gegangen ist durch diese Kommerzialisierung. Du hast ja, erstmal sind die Tickets scheiße teuer, dann hast du ja nur noch Sitzplätze. Und da ist ein Stück Lebenskultur verloren gegangen. Und für mich sind die Jungs, die im Stadion die Bälle geschmissen haben, sind für mich mit auf die Straße gegangen. Meinem Gefühl sind die mit auf die Straße gegangen. Erhalt meiner Fußballkultur. Ich verstehe vollkommen, dass wir es vielleicht ein bisschen überziehen und ich verstehe auch, dass es Investoren geben muss. Aber Leute, da müsst ihr den Prozess professioneller machen. Nicht so. Ja,
kommunikativ war das desaströs.
Vor den Latz knallen. Und deswegen, ich bin froh, dass es diese Entwicklung gegeben hat.
Ja, und eins muss ich noch einschränkend sagen, wenn wir jetzt über die Vereine mit Sonderlizenzen sprechen, das ist etwas, Auswärtsspiele von Leverkusen ist nicht mehr eine Sache wie bei Wolfsburg, dass da 317 mitfahren. Das sind auch 5.000, 6.000. Also das ist schon, ich glaube, das muss man schon ein bisschen differenzieren. Wenn du guckst, Leverkusen hat eine fußballerisch große Tradition im Rheinland, war aber natürlich lange Jahre nicht der große Club, aber ist er jetzt. Also das muss man schon auch differenzieren, aber du sagst da schon was ganz Richtiges. Also mit der Fußballkultur und die zu bewahren, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. In England, ich fahre einmal im Jahr mit meinen Kumpels Burkhardt und Armin Lehmann, den wirst du auch aus dem Radio kennen, was für ein geiler Reporter. Fahren wir einmal im Jahr nach England, jetzt ist es wieder soweit. Wir fahren.
Wohin? Immer ein festes Stadion, immer
nach irgendwo. Portsmouth. Also wir gucken uns, Portsmouth, das Südküste.
Südküste, ne?
Also ja. London und dann
ich habe in Portsmouth studiert.
Und dann haben wir 2 Nächte da. Und wir gucken uns da immer Spiele an. Letztes Jahr waren wir in Newcastle oder in Sunderland. Also wir sind dann rüber nach Manchester, glaube ich, geflogen. Dann sind wir mit dem Midland Express dann vorbei an Leeds. Da muss ich auch nochmal hin. Nach Sunderland, weil ich habe die beste Fußball-Doku ever gesehen, Sunderland Till I Die. Ich weiß nicht, ob du die kennst. 3 Staffeln. Ja.
Wo ist wie?
Ich beneide dich. Wenn du, die ist bei Netflix, 3 Staffeln, Sunderland Till I Die.
Okay, super.
Überragend. Da ist alles drin. Das ist im Prinzip wie Köln und Schalke, nur eben an der nordenglischen Ostküste. Da sind wir hingefahren, halbvolles Stadion. Das Leben ist ein einziges Drama, aber man feiert es trotzdem.
Geil. Mit und ihr Pubs, macht immer unterschiedliche
Wurstbuden. Einmal im Jahr machen wir das.
Und immer unterschiedliche Stadien.
Wir haben schon, geil. Also ich war auch mit Armin geil schon bei Inverness Caledonian Thistle oben in Schottland. Oder Oldham versus Gillingham. Wir waren schon in der 4. englischen Liga. Da waren wir im VIP-Bereich und die... Unser Sport war es dann zu gucken, also waren ja auch Bedienungspersonal und die hatten dann nicht mehr alle Zähne im Mund. Also das war einfach, das war richtig.
Ich bin dieses Jahr, ist so witzig, also ich bin dieses Jahr, erfülle ich mir mit meinem Freund Stefan Ball Gladbach-Fan, aber wir haben eine ganz innige Freundschaft, fahren wir nach Liverpool gegen Tottenham, 4 Tage, haben noch keine Tickets, ich hoffe, dass ich die noch irgendwie kriege. Das Geld ist das eine, aber du kriegst ja kaum was, das ist verdammt. Liverpool
waren wir auch.
Ich will da einmal noch hingehen und weil es jetzt auch dann Klopps letzte Saison ist, will ich unbedingt noch in eins dieser Spiele reingehen. Ein Kunde von mir versucht noch was. Klaus, denk dran, du versuchst noch Karten für mich zu kriegen.
Ja, das ist ja fantastisch. Also es ist auch ein bisschen, wenn du um Stadion herum ist auch so eine Nachbarschaft, wenn das Spiel vorbei ist. So nach einer Stunde denkst du, ja, jetzt geht's aber wieder weiter. Also ist jetzt, ne, also nicht ganz, man fühlt sich nicht ganz sicher da. Es ist schon ein bisschen, auch ein bisschen gefährlich. Das finde ich auch mal ganz geil, finde ich, an Fußballspielen, dass man denkt so, okay, hoffentlich kommen wir heil nach Hause und dann, ja.
Dann hättest du mit zu Borisov fahren sollen, glaube ich, zum Auswärtsspiel. Habe ich nicht gemacht, weil ich Schiss hatte, weil da muss es wohl war heftig gewesen sein. Ja, da soll es heftig gewesen aber, sein.
Liverpool kann ich nur empfehlen. Man sagt immer, es sei so hässlich. Ich finde diese Docklands da unten, da gibt es fantastische Hotels, ein super Marinemuseum. Gutes Fish and Chips, sehr gutes Bier und dann eben Everton und Liverpool gucken, ist eine Reise wert.
Ich freue mich total. Ja. Ist eine Reise wert. Und geil. Lass uns doch mal gucken, ob wir den anderen verständlich machen können. Es gibt ja Menschen, die nicht so fußballaffin sind wie wir. Was ist unsere Leidenschaft darin? Also du hast jetzt deine Historie erklärt und ich hatte dir meine mit Vater und Fußball und 1. FC Köln. Also für mich ist es auch ein Stückchen Heimat, die ich ja sonst nicht so viel im Leben hatte. Kannst du erklären, warum du so jeck bist im Fußball? Ja.
Also um irgendwie auch mal auf einen anderen, es ist super schön mit dir zu sprechen. Wir kommen ja wirklich in so viele kleine Details, aber wenn es darum geht, ich glaube, Verbindung aufzunehmen mit Menschen und das Leben auch zu verhandeln auf eine gewisse Art und Weise. Dein Kumpel ist Gladbacher, du bist Kölner, ihr werdet darüber natürlich viel sprechen und vielleicht auch im Fußball.
Wir beschimpfen uns auch. Wir sitzen beim Spiel nebeneinander. Das ist ein super
Katalysator für eine Freundschaft auch. Ja, da wird man es endlich los und danach ist wieder gut.
Meine Frau könnte sich tot. Wir beschimpfen uns. Ja, richtig, klar. Wir richtig beschimpfen uns.
Und dann
uns.
Prostet man sich wieder zu und dann geht es wieder weiter. Ja, das ist Fußball. Also oder du bist irgendwo auf der Welt und der Taxifahrer kann kein Wort in deiner Sprache und du willst nur verständlich machen, dass du aus Deutschland kommst und dann sagst du nur Beckenbauer.
Ja.
Ah, Beckenbauer, dann weiß der. Dann sofort, ist es ja. Fußball ist eine Weltsprache.
Ist so.
Und man darf da so ein bisschen mitmachen und den Leuten eine gute Zeit machen. Und das Spiel an und für sich ist einfach auch so geil, weil es ist ja ein Fehlersport. Das meiste gelingt nicht. Ich unterhalte mich ja mit ganz vielen Fußballern. Das muss, wenn du ein Spiel siehst, das allermeiste gelingt ja nicht. Weil sonst würden ja viel mehr Tore fallen. Es fallen ja nur Tore in der Regel, weil Fehler gemacht werden. Es ist ein Fehlersport mit wenig Toren. Und das finde ich irgendwie auch faszinierend. Es ist ja urdemokratisch auch, weil jeder kann immer den Ball haben. Das ist ja, der Ball ist ja, im Handball hast du Ballbesitz, den hast du ja im Fußball nicht. Wir sagen zwar Ballbesitz, aber der ist ja jederzeit für jeden zugänglich, der Ball. Und das macht das Spiel auch nochmal besonders. Und auch den Ball mit den Füßen nur bewegen zu dürfen, ist ja auch etwas Faszinierendes, weil wenn du auf die Erde plumpsen würdest und würdest Menschen sagen, mach was mit dem Ball, jeder würde den ersten in die Hand nehmen. Genau das ist nicht erlaubt. Und das finde ich ist schon faszinierend. Also es ist einfach ich finde es ein überragender Sport. Rein historisch, rein vom Genuss, er riecht fantastisch, wenn ich ins Stadion fahre. Am Sonntag fahre ich mit meinem Sohn dann zu Köln gegen Leverkusen. Und es wird das immer währende Ritual sein. Wir gehen die Aachener Straße runter und dann langsam wird es lauter und die Leute, man merkt, die aufgeregt hat. Dann riecht es nach Reibekuchen und so. Das ist für mich Fußball und das ist das, was ich liebe. Und dieser Fluchtpunkt und dann ist der Anpfiff und dann bist du dem komplett ausgeliefert ja auch. Du kannst ja nichts machen. Es passiert da einfach. Du kannst ja höchstens so ein bisschen deine Stimmung rein transportieren, aber ja.
Ich liebe ja immer noch die letzten 2 Spieltage, weil dann ja alle Spiele live.
Der letzte nur noch, der letzte. Früher war es an den letzten beiden, jetzt ist nur noch der letzte.
Und ich war beim Spiel Köln gegen Bayern, als wir ich relativ sicher war, dass wir Dortmund zum Meister wird und die uns nicht brauchen.
Dann du warst im Stadion.
Ich war im Stadion. Von meinem
Musiala.
Und ich habe das schon mehrfach versucht, mal Freunden zu erzählen, als wir das 1-1 geschossen haben, Sven, wenn es sowas gibt, hatte ich einen Vollkörperorgasmus. Ich war so happy und habe die ganze Zeit gesagt, lass es uns halten, weil leider ist es Bayern so, dass man erst mit dem Abpfiff, und die müssen auch in der Kabine sein, dann weiß man, die schießen kein Tor mehr.
Also du magst nicht Bayern München?
Nein, Sven.
Ja, ist ja gut. Nein. Nur eine Nachfrage kurz. Ja.
Ich versuche mich ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Und sie sind für mich nicht im gleichen Fahrwasser wie Leverkusen oder Hoffenheim. Ich kann ihnen schon Respekt zollen für ihr Lebenswerk. Das muss ich ganz klar sagen. Aber vielleicht ist es auch Neid, das will ich gar nicht vertuschen. Aber mir ist diese Arroganz. Ich fahre auch alle 2-3 Jahre mal zum Auswärtsspiel mit und komme da in prügelähnliche Momente, die ich auch provoziere. Das muss ich schon sagen. Also ich komme mit dieser Kaviarhaltung im Stadion und einfach echt schlecht klar. Aber anyway, ich komme zurück zu dem Spiel. Und wann haben wir das Tor geschossen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Der Ausgleich war Mitte zweite Halbzeit. Auf jeden Fall war es noch ein gutes Stück zu gehen. Und ich war aufgeregt wie ein Kind. Ich habe zwischendurch Atemübungen machen müssen, weil ich gedacht habe, ich hyperventiliere, weil ich die ganze Zeit gedacht habe,
vielleicht. Machst du die dann wirklich?
Ja, mache ich wirklich. Weil ich so... Und ich dachte, es kann sein, dass wir jetzt Borussia Dortmund zum deutschen Meister machen. Wir werden, über Jahre wird man über dieses Spiel reden. Wir müssen es nur halten, das 1-1. Und als der Musiala mit diesem, und ich konnte das so wahnsinnig gut von hinten sehen, dieses Tor schießt und ich sah den Torwart, ich sah die Lücke und ich weiß, wohin er schießt.
Du wusstest es schon.
Es sind so kurze Momente, wo das Herz, das bricht jetzt nicht, aber wenn ein Arzt irgendwo sagt, guck, sie haben ja irgendwie so 1000 kleine Schnitte, würde ich sagen, gucken Sie den ganz hinten rechts, das ist von Musiala in der 89. Das sind Momente, da bin ich mit all meinen Fasern nur in diesem Spiel.
Ja.
Und da gibt es auch gar nichts anderes. Und das ist, als ob, keine Ahnung, weiß nicht, was das für andere Leute bedeuten könnte, wenn vielleicht die Frau ihres Lebens Ja sagt, da springe ich über mich hinaus, da werde ich wahnsinnig.
Ja. Ja.
Das ist für mich Fußball.
Und das hast du wo hast du das schon im Leben wiederkehren? Ich meine, es gibt auch zähe, langweilige Spiele, aber auch selbst da nehme ich ja immer was raus. Der Umgang mit Tristesse, mit Mittelmaß, mit unerfüllten Träumen. Wie oft sitze ich da nicht mit meinem Sohn und er muss jetzt in seinen auch jungen Jahren, da gab es jetzt eine Dreifacheinwechslung mit Spielern, was soll ich sagen, da kann man solche und solche Meinungen haben, ob sie unbedingt Bundesliga-tauglich sind oder nicht. Und dann standen die da zur Einwechslung bereit. Und er sagte nur aus dem Spiel heraus, man lag, es stand noch 0-1 lag man hinten. Und er dann sagt nur, nein! Ne? Und dann weißt du, es ist um ihn geschehen, es wird ein Leben lang, wird es natürlich so sein. Weil es ist ja so, wenn du einmal geweint hast wegen deines Vereins, dann ist es ja vorbei, dann ist es um dich geschehen. Und ich glaube, wir lieben Ähnliches im Fußball. Ich meine, ich muss das immer wieder ehrlich gesagt versachlichen in meiner Rolle. Ja, also es gibt hier ist der private Sven und so, ne? Aber der Profi-Sven, der dann samstags im Namen des Volkes dann spricht und völlig neutral ist, den gibt es ja, den muss es ja auch geben. Das ist ja auch klar. Aber ich glaube, die Basis von Leidenschaften, das ist ja das, was du gesagt hast. Wenn du mich hörst, denkst du, ich mag den Sound, ich mag, wie er das differenziert. Ich hoffe, dass ich differenziert genug bin, um auch gute Transfergedanken zuzulassen und auch die richtigen Seiten zum Klingen zu bringen. Aber ich kann auch Straße und ich kann auch die Nuss reinmachen. Und ich glaube, die Basis davon ist, dass man so ein Urgefühl hat von Fußball und was er vor allen Dingen mit Menschen macht. Das ist ja das Spannende. Was macht Fußball mit Menschen? Das ist ja fast die entscheidendere Frage, ne? Was der Fußball mit Menschen macht, ist ja unglaublich. Und deswegen bin ich auch so sauer auf Infantino und die FIFA, was für ein Scheiß da gemacht wird zum Teil. Ich habe ja diese Pressekonferenz, ich war da, ich fahre ja immerhin zur WM und EM und so. Ich habe in diesem Ballsaal gesessen, als er sein Shakespeare-Stück da vor der Weltpresse aufgeführt hat. Na, du erinnerst dich? Und ich dachte nur, das kann einfach nicht wahr sein. Was macht der denn hier? Ne? Ja, also von daher bin das ich und das ist mein Ausgangspunkt im Fußball.
Jetzt müssen wir, ich gucke auf die Uhr, leider schließen und ich merke, dass ich, oh Gott, es ist so schön, wie ich es mir erhofft hatte mit dir und an der Stelle muss ich sagen, auch wenn es pathetisch klingt, ich liebe deine Stimme.
Ach, danke, das freut mich. Ja.
Also alles, wenn Pistor-Fans, der Typ ist ziemlich genauso, wie ihr ihn euch vorstellt, wenn ihr ihn euch so vorstellt, wie ich ihn mir vorgestellt habe, herzlich, dem Thema total verbunden, der lebt Fußball. Und Sven, lass uns doch ein bisschen Werbung machen. Also es gibt ja Menschen wie mich, die dich gerne mal live erleben möchten. Jetzt habe ich das Glück, mit dir einen Podcast machen zu dürfen. Wo kann man dich denn live erleben?
Also ich habe ein Bühnenprogramm aktuell, das heißt reinste Fußballerotik. Also ich habe seinerzeit, schon lange her, da war Fußball in Theatern noch gar kein Thema. Ich war ehrlich gesagt, muss ich sagen, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf. Ich war der Erste, der zusammen seinerzeit mit Knacki Deuser, den kennt man vielleicht noch von Nightwash, der hat so ein Comedy-Format entwickelt, bin ich in Theater gegangen mit Fußball-Unterhaltungsprogrammen. Das ist jetzt schon lange her. Früher hieß das Pistors Fußballschule. Und jetzt bin ich unterwegs mit meinem aktuellen Programm Reinste Fußballerotik. Das ist Fußballunterhaltung. Ja, da kommen alle möglichen Themen auf der Bühne ja, zum Tragen. Dann habe ich Live-Shows mit meinem Podcast Jogo Bonito. Warum Jogo Bonito? So nennen die Brasilianer oder nannten das schöne Spiel so, also den Fußball. Und viele behaupten ja, 82 beim Spiel gegen Italien sei das Jogo Bonito gestorben. Aber das ist der Fußball-Geschichtspodcast zusammen mit Burkhard Hupe und mir. Es erscheint wöchentlich. Ich habe einfach Fußball. Da habe ich hin und wieder auch Auftritte. Das ist mein Interview-Podcast. Also da bin ich sozusagen in deiner Rolle. Mit Leuten spreche ich auch wöchentlich, kann man auch gerne hören. Und wer Lust hat, kann natürlich auch auf mich zukommen. Ich unterhalte mich gern mit Menschen oder sage Leuten was über Emotionalisierung von Inhalten, also auf Bühnen oder Veranstaltungen. Ich bin da völlig offen.
Wo du dann als Speaker für eine Veranstaltung gebucht werden könntest. Ja. Ist das so zu verstehen?
Ja, wenn es um Begeisterung, Emotionalisierung geht, auch bei sich bleiben in Stressmomenten. Das sind so die Dinge, über die ich mir wirklich Gedanken gemacht habe in meinem Leben. Weil ich bin ja permanent in Live-Situationen und maximale Flexibilität ist da erforderlich. Da habe ich so ein paar Sachen herausgefunden. Wenn man die beherzigt, meistert man Stresssituationen, glaube ich, relativ gut. Da gibt es wirklich handwerkliche Dinge. Also das kann man auch machen.
Super.
Und vor allem Radio hören. Ich liebe Radio.
Und wenn du diese Termine nachgucken willst, wo der Sven Pistor ist, guck doch einfach auf seiner Webpage, svenpistor.de. Da findest du alles dazu. Habe ich nämlich gestern auch gerade getan, weil ich gucken will, wann er das nächste Mal in meiner Nähe ist. Bevor wir schließen, Emotionalisierung von Inhalten finde ich super. Hast du ein, zwei Westentaschen-Tipps für uns? Wie achtest du darauf, in der Ruhe zu bleiben? Und dann wollen wir damit auch schließen.
In der Ruhe zu bleiben, erstmal komplizierte Situationen als solche zu erkennen. Jetzt ist es wieder soweit. Ja, eine wirklich komplizierte Situation und dann wirklich Tools zu haben. Bei mir ist es so, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann mache ich einfach den Fuß auf den Ball und sage, es ist 15.40 Uhr, es ist Zeit für eine Übersicht, so steht es auf den Plätzen. Und in der Zeit, in der ich in ein total routiniertes Muster gehe, wo ich auf Autopilot gehe, das kann ja auch sein, ich bin von Firma XY, wir stellen das und das her und das machen wir seit. In der Situation, also etwas ganz Sicheres zu machen, um sich parallel Gedanken zu machen, wie löse ich das nächste Problem? Das ist ein ganz einfacher Tipp zum Beispiel. Das kann man, also in einem Call, also, in einem Meeting oder auf einer Bühne oder so, das ist etwas ganz Einfaches.
Einfach in eine Routine, ich weiß jetzt nicht, sich zu flüchten nicht, aber sich eine Routine zu erlauben, um in diesem Moment sich wieder zu sammeln.
Hundertprozentig. Man braucht, also je trainierter man ist, desto besser gelingt das, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden das nächste Konzept zu haben. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir einen rhetorischen Bauchladen haben. Und wir so viele Dinge schon, ich sag mal, abkommuniziert haben in unserem Leben, dass wir eigentlich nur gucken müssen, wo greifen wir jetzt gerade rein? Und wenn ich diesen Prozess habe, man kann sich nur auf zwei, drei Sachen maximal gleichzeitig konzentrieren. Dann mach doch das Einfache, um zu gucken, wie das nächste Komplizierte zu beherrschen ist. Das ist ein wichtiger Tipp.
Klasse.
Kann man üben?
Ja.
Und finde ich bei der Emotionalisierung von Rede, wenn du eine Minute hast, oft hast du eine Minute, Smalltalk, du hast irgendwie etwas, was du loswerden willst, dann versuch nicht zu viel in dieser einen Minute zu machen, sondern nimm dir ein gutes Bild und erzähl eine Geschichte, komm vielleicht dann irgendwie mit etwas, was Leute nachfühlen können, und das ist der Riesenvorteil bei Fußball, da habe ich natürlich so viele Möglichkeiten, Vereine eigentlich zu nehmen, um Stoff zu emotionalisieren. Ne? Das ist ja so, ach, irgendwie haben wir uns da in der Situation als Unternehmen so gefühlt wie Schalke. So, und schon hast du aber schon mal bestimmt 60%, die sagen, ach cool, da höre ich jetzt mal zu. Und das meine ich mit Emotionalisierung von Rede, dass man sagt, wie sammle ich die Leute ein, dass sie mir zuhören? Und ich glaube, da habe ich ein paar Tipps. Da kann ich Leuten helfen.
Da werden wir nachher noch ein bisschen weiter sprechen. Vielleicht finden wir ja eine berufliche Option zusammen. Ich danke dir jetzt erstmal super herzlich, dass ich zu dir kommen durfte, dass wir so, wir hatten Kaffee und Kuchen vorweg.
Und du hast Puddingteilchen mitgebracht.
Ich habe Puddingteilchen mitgebracht.
Hast du deins gegessen?
Eigentlich? Ich habe meins aber sowas von gegessen.
Ich muss heute noch joggen gehen, mein Freund. Ungefragt kommt er mit, aber ich habe es auch gegessen. Wir nannten die früher Eiterbrillen.
Nein. Süß.
Ja, süß. Ich finde es ein bisschen ekelhaft. Ne? In Schweden heißen die Omas Husten.
Auf jeden Fall, glaube ich, decken sie so den halben Kalorienbedarf für einen Tag.
Das glaube ich auch.
Und für mich ist es eine Kindheitserinnerung. Und diese Kindheitserinnerung zusammen mit dir, diesen Podcast machen zu dürfen, also ich glaube jetzt schon ein nahezu perfekter Tag für mich. Herzlichen Dank.
Ich danke dir. Schön, dass du da warst.
Lieben, folgt Sven Pistor. Cooler Typ. Sehr cooler Typ. Tschüss und auf bald